Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und schön, dass ihr hierher gekommen seid. In den letzten Wochen habe ich mich ja nur mit der Kamera unterhalten und sie angeschaut. Und wir haben heute ja hier in Darmstadt den ersten Sonntagabend Kleingottesdienst. Und wir haben euch, die ihr hier seid, dazu geladen. Und wir wollen, wenn es keine Änderungen der Vorschriften gibt oder dergleichen, wollen wir das natürlich auch so fortfahren. Das heißt, wie Alexander am Anfang auch schon sagte, wenn jemand an einem Kleingottesdienst teilnehmen will, dann schreib bitte ein E-Mail. kontakt@gott-ist-da.de, weil wir können diese Kleingottesdienste nur halten mit vorangemeldeten Leuten, weil wir sonst Probleme nachher bekämen mit den Abstandsregeln, Hygienevorschriften und so weiter. Von daher ist es wichtig, dass du dass du dann auch eine E-Mail schreibst. Auf unserem Blog www.jdb-news.de sind auch mal die ganzen Kontaktdaten drauf, dass du dort reingehen kannst. Wir hatten heute Morgen auch in Michelstadt einen Gottesdienst, der war sehr gut, auch mit begrenzter Teilnehmerzahl, aber Gott war da und er ist einfach auch hier heute Abend. Er ist hier mitten unter uns und das ist so stark und gut. Also ich bin heute tatsächlich also auch vor Publikum und grüße euch natürlich auch, die ihr im Internet jetzt weiterhin zuhört. Wir wünschen euch Gottes Segen, gesegnete Pfingsten. Es ist so, dass wir die Predigten jetzt immer Sonntagabend, wenn es so weitergeht, aufnehmen werden. Das heißt, sie kämen dann wahrscheinlich so Richtung Dienstag erst dann ins Netz, online auf YouTube oder auf unserer Seite, nur dass ihr das so auch als Vorabinformation habt. Aber schön, dass ihr euch auch wieder eingelinkt habt bei uns, eingeklinkt habt und dass ihr mit dabei seid. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, Gottes lebendiges Wasser. Was ist das? Gottes lebendiges Wasser, darüber haben wir gesprochen. Und ich habe gesagt, ich werde heute Fortsetzung machen, ganz bezüglich auch auf Pfingsten. Was Pfingsten geschah, auch welche Auswirkungen das natürlich für uns als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, hat, welche Auswirkungen es hat, das würde ich gerne mit euch anschauen. Vorab würde ich gerne euch eine Statistik vorlesen, die ich am 26. Mai von IDEA bekommen habe und das war überschrieben, die meisten Deutschen wissen nicht, was an Pfingsten gefeiert wird. Die Mehrheit der Deutschen, 61%, weiß nicht, was an Pfingsten gefeiert wird. Das ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts Insa Consulere Erfurt im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA Wetzlar. Die Befragten konnten aus 9 vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wählen. Nur 39% nannten als Anlass zutreffend die Sendung des Heiligen Geistes an die Jünger Jesu. 17% gaben an, mit dem Fest werde der Aufstieg Jesu in den Himmel, also Christi Himmelfahrt, gefeiert. 8% tippten auf die Auferstehung Jesu. 1% gab an, zu Pfingsten werde der Kreuzigung Jesu gedacht. 2% nannten den Aufstieg Marias in den Himmel oder einen anderen Anlass. Also Maria Himmelfahrt, das war ja am Anfang, in den ersten Jahrhunderten war ja der Marienkult nicht in der christlichen Gemeinde. Im 5. Jahrhundert nach Christus hat die Ostkirche den Marienkult eingeführt, sodass Maria mit in die Anbetung hineinkam. Im 7. Jahrhundert hat die Westkirche das übernommen und du wirst staunen, 1950, also dieses Jahr 70 Jahre, vor 70 Jahren wurde Maria Himmelfahrt erst als Dogma in die katholische Kirche aufgenommen. Also diese Maria Himmelfahrt ist natürlich eine rein katholische Erfindung. Ja, hat mit der Bibel, mit Gott und Jesus gar nichts zu tun. Fast ein Viertel, 23%, antwortete mit weiß nicht, was Pfingsten geschah. 7% machten keine Angabe. Jüngere Befragte gaben deutlich seltener die richtige Antwort als ältere. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es 25%, bei den über 60-Jährigen 48%. So, also wir sehen, es ist so wichtig, dass wir nicht nur Pfingsten feiern, sondern dass wir diese Feiertage auch hineinbringen, welche Bedeutung sie haben, was geschehen ist und was geschah und was auch dadurch immer noch geschieht, dass wir das auch in die Welt hinaustragen und zu den Menschen bringen. Der Ursprung von Pfingsten, das hat einen klaren jüdischen Bezug. Das jüdische Fest Schawut gilt als Vorgänger des christlichen Pfingsten. Es wird genau 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Pfingsten also am 50. Tag nach Ostern. Das christliche Pfingstereignis fand nach Apostelgeschichte 2, Vers 1 am jüdischen Fest Schawut statt. Dieses Fest feiert die Offenbarung der Tora, der Gesetze Gottes, an das Volk Israel und gehört zu den Hauptfesten des Judentums. Schawut bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auf die mit dem 50. Tag vollendeten 7 Wochen nach dem Passafest hin. Bereits aus dieser Tradition stammt der griechische Name Pentekoste, aus dem der deutsche Begriff Pfingsten hervorgegangen ist. Also wenn wir Pfingstler sind, dann sind wir einfach 50er. Okay? Ich hoffe, echte 50er. Also Pfingsten, Pentekost, 50 Tage nach dem Passafest. Jesus, als er dann auferstanden war, war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Und nach diesen 40 Tagen wurde er Himmelfahrt aufgenommen zu seinem Vater in die Herrlichkeit und dort wieder als König eingesetzt, der er ja schon war vor Grundlegung der Welt. Ich sprach darüber vor ein paar Wochen in Bezug auf Himmelfahrt, die Rückkehr des Königs. Als Jesus also jetzt zum Vater auffahren wollte, aufgenommen werden sollte, dann hat er seinen Jüngern ganz klar und deutlich gesagt, erstmal gab er ihnen den Missionsbefehl, den Auftrag, das Evangelium allen Völkern zu predigen, aber er sagt, ihr müsst jetzt noch 10 Tage warten. Ihr müsst bis zu diesem Pfingsttag warten, bis zu diesem Schawut. Bis zu diesem Tag müsst ihr warten, weil dann werde ich den Heiligen Geist von meinem Vater auf die Erde senden. Du musst ja wissen oder weißt es vielleicht auch, dass im Alten Testament empfingen zum Beispiel Könige oder Priester, Propheten den Heiligen Geist, aber für den normalen Gläubigen war eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist überhaupt nicht möglich. Und das ist ja, was Gott sich wünschte. Er möchte gerne am liebsten, dass sein Geist in allen Menschen lebt, in allen Menschen lebt. Und natürlich gibt es dafür Bedingungen, die wir uns auch noch anschauen werden. So, und das ist ja der große Traum. Deshalb, Jesus sagte zu seinen Jüngern, bevor er also aufgenommen wurde in den Himmel, dass sie warten sollen bis zum Pfingsttag, bis zu diesem Schawut-Tag. Und dann würde er den Heiligen Geist auf die Erde senden. Und an diesem Tag würden sie dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und erst dann sollten sie gehen, in der Kraft dieses Heiligen Geistes das Evangelium zu verkündigen. In Lukas 24 lesen wir es, ach, jetzt habe ich leider den Vers nicht dazu geschrieben, einfach Lukas 24 komplett durchlesen, ganz einfach. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also es war bei Himmelfahrt, er wurde aufgenommen und er sagt, ihr bleibt jetzt in Jerusalem, bis der Heilige Geist ausgegossen wird, bis er kommt. Dann kam dieser Tag von Pfingsten. Als kleiner Hinweis, es gibt auf YouTube gibt es den Film Apostelgeschichte. Ich glaube, zu kaufen gibt es den gar nicht mehr, das ist vergriffen. Aber wenn du dort reingehst und Apostelgeschichte anklickst, Apostelgeschichte Teil 1 zum Beispiel, dann sind in diesem Film die ersten 8 Kapitel von Apostelgeschichte drin. Und im 2. Kapitel kannst du dann sehen, auch in diesem Film, wie man sich das etwa vorstellen konnte, wie der Heilige Geist dort zu diesen betenden Leuten kam. Wir wissen von der Schrift her, dass der Apostel Paulus schreibt, dass am Schluss Jesus von mehr als 500 Brüdern gesehen wurde. Ich glaube, dass das bei der Himmelfahrt war. 500 Brüder plus Frauen und Kinder natürlich. Und Jesus sagte all diesen, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Ja, in Apostelgeschichte 1 kommen ja noch die Engel und sprechen da auch nochmal den Jüngern zu. So, also wartet dort. Und interessanterweise, obwohl so viele dieses von Jesus gehört haben, nur 120 sind Pfingsten tatsächlich zusammen und beten und über die kommt der Heilige Geist und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4 heißt es, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also der Tag der Pfingsten, das wörtliche, als der 50. Tag erfüllt war, der Tag des 50., also das Fest der Wochen auch genannt, erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich, oder wörtlich, es setzte sich das Feuer auf jeden einzelnen von ihnen, also der Heilige Geist. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es wird uns berichtet, dass aus vielen, vielen Nationen des Römischen Reiches dort an Pfingsten in Jerusalem waren und das miterlebten. Und sie hörten auf einmal diese geistgetauften Leute in Sprachen reden, die sie vorher niemals gelernt haben. Und in diesen Sprachen erhoben sie Gott, priesen Gott, beteten Gott an und verkündigten die großen Taten Gottes. Da waren Leute, die wahrscheinlich aus Spanien da waren und irgendeiner hat dort, während er in Sprachen redete, auf Spanisch geredet, ein anderer auf Griechisch, ein anderer vielleicht auf Italienisch, wie auch immer. Sie sprachen in den verschiedenen Sprachen der Nationen, aus denen diese Leute zu Pfingsten nach Jerusalem gekommen waren. Denn die Juden waren ja überall ansässig, auch im ganzen Mittelmeerraum und auch im Römischen Reich damals. Und dann gab es natürlich auch Proselyten, also Leute, die keine Juden waren, die sich aber zum Judentum gewandt haben, weil sie sagten, wir sehen das Wort Gottes, das Wort, das Gott den Juden gegeben hat, wir empfinden es, wir sehen es als gut an, wir sehen es als gut für unser Leben, wir sehen es auch als erfüllend für unser Leben und wir wollen diesem Gott, der dieses wunderbare Wort gegeben hat, diesem Gott wollen wir gerne auch nachfolgen und so wurden sie dann, konvertiert, sage ich jetzt mal, zum Judentum, weil sie diesen Gott anbeten wollten. Also Pfingsten war da und dann kommt und dann hält Petrus ja seine Predigt und er sagt, Leute, das, was ihr hier erlebt, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, dass wir in Sprachen reden und dass diese übernatürlichen Dinge hier geschehen, das hat der Prophet Joel schon hunderte Jahrhunderte vorher bekannt gegeben und prophezeit. Das lesen in Joel 3, 1 bis 2. Und der Petrus geht her und zitiert aus Joel in seiner Predigt, so wie ich heute auch zitiere. Er zitierte es denen, die dort zuhörten. In Vers 17, da sagt er, was in Joel steht, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und meine Mägde, wörtlich auf meine Sklaven und Sklavinnen, werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Das hat schon seine Bedeutung, weil normalerweise hatten Sklaven und Sklavinnen hatten damals in der Gesellschaft keine Rechte. Schon gar nicht, dass jetzt Gott kommen würde und in ihr Leben kommen würde und sie erfüllt werden mit Gottes Geist. Das war für die religiöse Gesellschaft der damaligen Zeit einfach undenkbar. Aber Gott sagt, der Heilige Geist, wenn er an diesem bestimmten Pfingsttag auf die Erde kommt, wenn er kommt, dann ist er für alle, auch für die, von denen man meint, sie haben kein Recht auf den Heiligen Geist, kein Recht auf eine Begegnung mit Gott. Und sie wurden erfüllt, heißt es, mit dem Heiligen Geist. Auch auf Sklaven und Sklavinnen will ich meinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Petrus fährt dann in seiner Predigt fort. Ihr könnt das in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Und dann redet er auf einmal Tacheles. Er sagt, hört zu, Leute, und dieser Jesus, der hier in Jerusalem gekreuzigt wurde, außerhalb der Stadtmauern, diesen Jesus habt ihr ermordet. Ihr seid seine Mörder. Hey, Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Predigt gehalten habe und den Leuten gesagt habe, ihr habt Jesus umgebracht. Aber genau genommen haben wir es auch, weil er starb für dich und für mich. Er hätte nie sterben müssen, wenn wir eine andere Chance gehabt hätten, in Beziehung und in Verbindung mit Gott zu kommen. Aber er starb für uns. Und Petrus sagt, ihr seid Mörder, ihr seid verantwortlich und so weiter. Und wir müssen erst mal sehen, Gott sagt, er will, dass alle Menschen ja gerettet werden und alle Menschen auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist Gottes Wunsch. Im Griechischen kennen wir das Wort Telema, Wille. Das wird bei uns mit Wille übersetzt. Wille ist, Gott sagt, meine Zielvorstellung, mein Plan für jeden Menschen auf dieser Welt ist Rettung. Und genauso ist Gottes Plan und Zielvorstellung, dass jeder Mensch, der gläubig geworden ist, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, in neuen Sprachen redet und weissagt. Das gilt für alle Gläubigen. Jedoch nur Kinder Gottes, von oben Geborene, wir hatten da Wiedergeburt uns angeschaut vor ein paar Wochen, Wiedergeburt, wie geht das? Und nur von oben Geborene können diesen Heiligen Geist empfangen. Also dieser Heilige Geist ist für Söhne und Töchter Gottes, egal aus welchem kulturellen oder sozialen Umfeld oder Hintergrund sie kommen, der Heilige Geist gilt für Gläubige, von oben geboren. Ihr könnt euch ja die Ausführungen von diesem Tag noch einmal anhören. Das Gute ist aber auch dabei, jeder Mensch kann von oben, von Gott, von Neuem geboren werden. Es gibt keinen Ausschluss für irgendeine Personengruppe oder Einzelperson. Gott will, dass alle gerettet werden und die, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, die werden von oben, von Gott, von Neuem geboren und werden so Söhne und Töchter Gottes, wie es in Johannes 1, Vers 12 steht. Wer immer ihn aufnimmt, wird Sohn oder Tochter Gottes. Petrus also hatte ihnen gesagt, ihr seid verantwortlich. Dann heißt es Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 39, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Was sollen wir tun? Wie können wir gerettet werden? Wie können wir schuldlos werden? Wie können wir Teilhabe auch werden dieses Reiches Gottes? Was können wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, erstens, tut Buße. Zweitens, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und drittens, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also wer kann den Heiligen Geist empfangen? Er sagt, wer Buße tut. Das griechische Wort für Buße ist Metanoia. Es bedeutet Umsinnung. Das heißt, bisher haben wir gedacht und lebten in Sünde, in Hamartia, Zielverfehlung. Wir haben gedacht, wir sind schon auf richtigem Kurs. Wir machen das schon irgendwie richtig. Aber wir liefen alle in der Irre wie Schafe, die keinen Hirten haben. So sagt es der Herr. Und er sagt, wir sollen Metanoia, Buße tun, bedeutet, ich bringe mein Denken und mein Leben in die Ebene Gottes. Ich bringe es in den Lebensbereich Gottes. Und ich fange an zu leben und zu denken, wie Gott lebt. Und der Petrus sagt, das müsst ihr tun. Ihr müsst euren bisherigen Weg verlassen und ihr müsst umkehren und euch mit Gott zusammenbinden, Jesus in euer Leben aufnehmen. Und dann sagt er, wenn du Buße getan hast, dann ist unbedingt nötig, er sagt, ihr wollt den Heiligen Geist empfangen, so wie wir auch. Ja, das ist in Ordnung, aber dann müsst ihr euch taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Im Griechischen steht nicht zur Vergebung der Sünden, da wo bei uns zur übersetzt wird, steht Eis. Und Eis bedeutet hinein, das heißt, du hast Vergebung erlebt, du bist von Neuem geboren, du lebst jetzt also in einem Zustand von Gerechtigkeit und hast die Rechtsforderung Gottes ist durch den Glauben an Jesus in deinem Leben erfüllt worden. Und in diesem gläubig geworden sein, da hinein lass dich taufen. Eine Taufe ohne gläubig zu werden, ist Unsinn. Die bringt überhaupt gar nichts, schon gar nicht, dass Babys getauft werden, weil in der Bibel ist Glaube immer verbunden mit einer persönlichen Entscheidung eines Menschen und ich kann nicht einfach jemand in ein System hineinbinden, der nicht antworten kann oder gefragt wird. Das ist ja wie eine Zwangsehe. Und er sagt, wenn ihr also Buße getan habt, lasst euch taufen. Als Jesus zu Johannes kam, dann sagt Johannes Jesus, also eigentlich müsstest du mich taufen. Jesus sagt, nein, Johannes, so erfüllen wir die Gerechtigkeit Gottes, du musst mich taufen. Dieses Wort erfüllen, das griechische Wort heißt etwas ausfüllen, etwas zum Abschluss bringen, etwas das jetzt sagt, so, jetzt ist es fertig. Jesus sagt, wenn man gläubig geworden ist, ist es unbedingt nötig zu taufen, weil ich habe durch meine Entscheidung, Jesus in mein Leben aufzunehmen, habe ich mich entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Und der erste Schritt in der Nachfolge ist, ich lasse mich taufen. Ich besiegle dadurch meine Rechtfertigung bei Gott, die Gerechtigung. Ich bestätige, jawohl, ich gehöre jetzt zu diesem Reich. Wenn jemand sagt, ich muss mich nicht taufen lassen, dann widersetzt er sich dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und er widersetzt sich natürlich auch dem Lebensstil Jesu, der selber sich taufen ließ. Er sagt, es muss so geschehen. Und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So, natürlich werden manches Mal Leute auch getauft, im Heiligen Geist getauft, bevor sie im Wasser getauft wurden. Ich habe es zum Beispiel so erlebt und Marita auch, weil wir hatten damals in unserer Gemeinde in Wuppertal, wir hatten kein eigenes Taufbecken. Wir hätten zwar dann bei den Baptisten taufen können, aber wir haben gesagt, nein, unsere Gemeinde baute gerade um sollte auch ein eigenes Taufbecken installiert werden. Und haben gesagt, wir warten, bis es fertig ist, wir wollen zu Hause getauft werden. Und ich weiß, ich war einen Sonntagabend, wir hatten zwei Sonntage in Wuppertal, wir waren morgens da und abends, das war einfach, wir haben gesagt, wo die Gemeinde ist, sind wir auch. Und also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann gefehlt haben. Das gehörte einfach dazu. Gemeinde war unser Zuhause. Morgens und abends waren wir einfach da. Und viele Leute verpassen, weil sie Gottesdienste verpassen. Und an diesem Abend weiß ich noch, wir knieten am Altar und wir haben einfach nur Jesus angebetet. Und dann stand ein Bruder aus der Gemeinde auf, kam von hinten, legte die Hand auf meinen Kopf und auf die Hand meines Bruders. Und er sagte, oh Gott, segne diese wunderbaren jungen Männer. Und dann betete er und dann kam der Heilige Geist wummt über uns und wir fingen an, in neuen Sprachen zu beten. Wir haben es an dem Tag gar nicht gesucht. So, ich war natürlich der Typ, ich habe gesagt, ich will aber auch eine Reihenfolge haben. Als dann unser Taufbecken fertig war, dann weiß ich, dass am Sonntag war ja Taufe gewesen, am Samstagabend war mein Pastor in der Gemeinde unten, er betete und ich kam auch dazu. Und ich habe gesagt zu ihm, Egert, morgen ist ja die Taufe. Würdest du bitte für mich beten, als wäre ich das Liebste, was du auf der Welt besitzt? Weil ich möchte morgen eine super Begegnung mit Gott haben. Ja, ich meine, überhaupt den Gedanken. Ich meine, du musst sehen, der hatte Frau, der hatte Kinder und auf einmal sollte ich das Liebste werden. Na gut, wie auch immer. Er hat bestimmt geschmunzelt, könnte ich mir vorstellen. Aber weißt du, am nächsten Sonntag war die Taufe und ich bin ins Taufbecken gegangen. Wir empfingen prophetische Worte und unser Taufbecken war so, zur Gemeinde hin war eine riesen dicke Glasscheibe, also wenn du getauft hast, du warst wie im Aquarium, so ein Fisch da drin. Und dann wurde ich untergetaucht und dann kam ich aus dem Wasser hervor und dann kam der Heilige Geist auf mich, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ich hatte keine Vorstellung, was passiert. Ich habe nur gesagt, Gott, ich will dich erleben wie nie zuvor. Und der Heilige Geist kam. Alle Kraft ging von mir weg, man musste mich also mit zwei Mann dann aus dem Becken raustragen und ich war nur noch am Singen und am Beten, im Sprachen und pries Gott. Das war so phänomenal und ich muss dir sagen, das habe ich in meinem Leben immer wieder gemacht. Immer wieder, wenn im Gottesdienst einen Aufruf mache, manche Leute haben gesagt, der Herbert rennt immer nach vorne. Ja, ich bin halt nimmer satt, verstehst du, ich kriege nie genug. Und wenn, ich weiß noch einen Tag, wir waren in einer unserer Stationsgemeinden, nennt man ja heute Campusgemeinde, und wir waren dort und der Pastor sagte, der Herr möchte heute, die nach vorne zum Gebet kommen, die möchte er ganz besonders berühren und sie sollen eine ganz besondere Erfrischung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Tja, da bin ich doch der Richtige. Ich bin sofort, als dann der freigegeben wurde zum Auftrag, ich bin nach vorne. Ich weiß noch, unsere Jugendgruppe saß damals, die Jugendgruppe, die haben gesessen. Soweit ich mich erinnere, ging keiner von ihnen nach vorne. Aber es wurde so gesagt, der typisch Herbert, der rennt schon wieder nach vorne. Und ich ging nach vorne und dann hob ich meine Hände und ich pries Gott, ich betete ihn an und er legte die Hand auf mich. Und während er betete, der Heilige Geist kam so stark über mich, ich wurde dann links und rechts am Arm gepackt und dann war, als wenn mich jemand schüttelte, aber es war keiner da. Also es war so eine starke Berührung mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist selber mich da geschüttelt hat oder ob ein Engel dahinter stand, geschüttelt hat, ist auch wurscht. Aber immer, wenn in einem Gottesdienst es war, dieser Aufruf kam, wer möchte eine besondere Begegnung mit Gott? Da war mir ganz egal, was die Leute denken. Ich bin nach vorne gejumpt. Wenn ich manchmal auf Konferenzen war, so als junger Christ, und dann habe ich mich mehr mittendrin hingesetzt, aber das war kompliziert, wenn so ein Aufruf kam, da musste ich manchmal über die Stühle jumpen, weil ich sage, ich will immer mehr von Gott. Bei mir war es immer so, ich will mehr von Gott und ich kriege nie genug von Gott, ich brauche immer mehr. Seitdem sitze ich immer außen, denn wenn was geschieht und wenn Gott sagt, ich habe was für dich, dann will ich nicht über Stühle jumpen, da will ich direkt schnurstracks durchgehen. Eine Empfehlung für dich, sei bereit zu empfangen. Ich bin in Gottesdienste gegangen und bin auch heute auch hier im Gottesdienst, auch wenn wir in kleinerer Gruppe zusammen sind, als jemand, der sagt, ich bin für jede Begegnung und Überraschung auch mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist bin ich bereit. Ich erwarte Gottes Begegnung. Erwartest du Gottes Begegnung? Auch der du zu Hause jetzt am Fernseher, an deinem Laptop oder an deinem Handy sitzt und du hörst mich jetzt. Du, Jesus ist gerade jetzt dort da, der Vater ist da, der Heilige Geist ist da. Du kannst ihn einfach bitten, Heiliger Geist, begegne mir in einer ganz besonderen Art und Weise. Ich glaube nicht, dass wir hergehen sollten und sagen, Heiliger Geist, mach das jetzt mal mit mir so und mach es mal so. Weißt du, das ist, manchmal sind wir das kennst du bestimmt so, wenn du verheiratet bist, Liebespaar, mit deiner Frau total verliebt und dann sitzt du da Arm in Arm und du denkst nur, ach wie schön, einfach nur schön im Arm sitzen und genießen. Und jetzt würde der, den du im Arm hast oder die neben dir immer sitzen, kannst mal ein bisschen streicheln. Ja. Kannst du mal hinter mein Ohr kraulen? Kannst du mal auf meine Nase küssen? Und wenn ständig, also wenn du von dem, den du liebst, bei dem du ausruhen willst, ständig einen Auftrag kriegst, was du jetzt als nächstes tun sollst, verpasst du eigentlich das Schöne und Angenehme, weil der andere ist nur gestresst, dass er ja deine Wünsche erfüllen muss und du bist hinterher vielleicht beleidigt, weil deine Wünsche nicht erfüllt werden. Und so sind wir manches Mal mit Gott. Gott, mach mit mir jetzt so, Gott, mach jetzt so. Gott, jetzt sollte es warm bei mir werden. Gott, jetzt sollte es kühler werden. Gott, jetzt sollte es kribbeln wie Ameisen. Ich weiß es nicht, also manchmal, wir haben immer, Gott, mach mit mir. Gott, tu mit mir was. Ich will jetzt von dir haben. Und Gott sagt, schade, ich hätte viel mehr für dich als so billiges Zeug, was du da verlangst. Er hat mich mehr für dich, als du je erdenken und ermessen kannst. Also einfach mal mit Gott ruhen und sagen, hier bin ich, Herr, begegne mir und er wird dir ganz einfach begegnen. Und er sagt, Buße, Taufe, dann empfangt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Vers 39, euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, noch herzurufen wird. Es gilt für alle Menschen, wenn sie Jesus in ihr Leben aufnehmen, von neuem geboren werden, sich taufen lassen und dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich hatte letztes Wochenende auch gesagt, wie empfängt der Durstige dieses lebendige Wasser? Wie kommt dieses lebendige Wasser in einen Menschen hinein? Oder man könnte auch sagen, wie kommt der Heilige Geist in den Körper eines Menschen hinein? Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass dieses lebendige Wasser der Heilige Geist ist. Wir haben das ja genau angeschaut. Wenn du es nicht mehr in Erinnerung hast, hör sie dir nochmal an, die Bibelstelle, lies die Bibelstellen selber nach. Dort habe ich das ja ganz klar dargelegt. Also um den Heiligen Geist zu empfangen, müssen wir einfach auch das erstmal wollen. Also wir haben Buße getan, wir sind gerettet worden, von neuem geboren worden. Wir haben gesagt, ja, ich bin Gott gehorsam, lasse mich taufen. Übrigens, Taufe ist ja ein Befehl Jesu. Das ist ja kein Wunschkonzert. Sondern er sagt, lasse dich taufen. So, und dann lassen wir uns taufen und aufgrund dieser Taufe sagt er, hast du, ich nenne es jetzt mal so, Anspruch, Anrecht, auch den Heiligen Geist zu empfangen. Lukas 11, 13 sagt Jesus, dass wir den Vater einfach bitten sollen. Also der Vater kommt nicht und überfällt dich einfach. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, da siehst du auch, wo der Heilige Geist herkommt, nicht vom Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Wie viel mehr? Der Vater sagt, bitte mich und ich gebe ihn dir. Oder wir sehen Apostelgeschichte 8, durch Handauflegung geschieht es. In Apostelgeschichte 8 wird uns dann geschildert, davor der Stephanus ist zu Tode gesteinigt worden, der erste Märtyrer wegen seines Glaubens an Jesus. Die Gemeinde erlebt Verfolgung, die Gläubigen wurden überall hin zerstreut. auch nach Samaria hin und in diese Provinz Samaria, dorthin kommt der Philippus. Und dieser Philippus, der sitzt also jetzt nicht irgendwo in seinem Häuschen und sagt, so Mist, jetzt werden wir noch verfolgt, dabei sind wir doch so lieb und nett. Nein, der geht hin, der Philippus, und fängt sofort in Samaria an, das Evangelium zu verkündigen. Er predigt das Königreich Gottes. Er sagt den Menschen, dass es nur einen gibt, durch den es Rettung gibt und dass alle Menschen in dieses Königreich hineinkommen können. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Und als diese Leute dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Königreich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen oder wörtlich wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Und sie wurden also getauft, sie hatten Buße getan, hatten Jesus aufgenommen, wurden aufgrund ihres Glaubens getauft und der Gemeinde hinzugetan. Interessanterweise heißt es dann ab Vers 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also wir sehen, das sind Leute, sie sind neu geboren, sie haben Jesus in ihrem Leben, sie wurden aufgrund ihres Glaubens getauft, sie wurden der Gemeinde hinzugetan, aber den Heiligen Geist hatten sie noch nicht empfangen. Wir sehen also, den Heiligen Geist zu empfangen, ist eine besondere Erfahrung, ein besonderes Geschenk von Gott her. Man wird gerettet, man kommt in den Himmel, würde ich jetzt mal sagen, ohne Geistestaufe, weil wir kommen in den Himmel, weil wir von neuem geboren sind. Aber zu Gott sagt, ich will, dass alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt sogar, ich will, dass alle in Sprachen reden. Alle Gläubigen sollen in Sprachen reden. Das ist, was Paulus in 1. Korinther 14 schreibt. So, die Apostel kommen also von Jerusalem. Sie hören, der Philippus hat ein ganz Teil Leute bekehrt. Das ist also eine Erweckung. Viele, viele Leute kommen zum Glauben. Zeichen und Wunder geschehen und dergleichen. Und hier, und jetzt hören sie ja, aber der Philippus, scheinbar hat er die Leute darüber nicht belehrt. Auf jeden Fall, sie hören sie, Mensch, der tut eine tolle Arbeit, dieser Philippus. Eine Gemeinde ist entstanden in Samaria, aber der hat mit den Leuten gar nicht gebetet, dass sie geisterfüllt werden. Also kommen die Apostel Petrus und Johannes von Jerusalem, beten jetzt mit den Gläubigen. Ich denke mal, dass sie sie vorher belehrt haben, werden über den Heiligen Geist und über das Königreich, hatte Philippus sie ja bereits gelehrt. Und dann heißt es, legen sie die Hände auf und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Sie waren wiedergeboren, sie waren getauft, sie gehörten zur Gemeinde, empfingen aber jetzt den Heiligen Geist. Hier in allen anderen Fällen steht immer geschrieben, dass wenn jemand im Geist getauft ist, sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Hier steht es nicht geschrieben, was hier aber steht ist, dass der Simon, der Zauberer, der sich ja auch bekehrt hatte, der die Leute betört hat und den die Kohle abgenommen hatte mit seinen okkulten Prophezeiungen, dieser sah, als er sah, dass durch Handauflegen der Apostel der Geist gegeben wurde, dann bot er ihnen Geld und sagt, hey, ich gebe euch Geld dafür, verkauft mir diese Gabe, damit, wenn ich Menschen die Hand auflege, das Gleiche passiert wie bei euch. Ja, da ist also etwas geschehen. Der bietet nicht einfach Kohle für nothing. So, manche haben gesagt, ja, er sah die Freude bei ihnen. Denn die Freude sah man schon vorher. Das heißt, in Samaria war große Freude und sie nahmen das Wort mit großer Freude an. Also dafür hat er kein Geld geboten für diese Freude. Aber hier bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist passierte etwas und ich glaube, weil es Standard ist in der Bibel, wenn jemand Geist getauft ist, dass er in Sprachen redet, weissagt. Ich glaube, dass er das sah und sagt, das will ich auch. Und dann kriegt er natürlich ordentlich die Leviten gelesen. Lest es mal einfach nach in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Also, wir sehen Glaube, wir tun Buße, wir werden getauft und dann empfangen wir den Heiligen Geist. Und du siehst immer wieder in der Bibel, wenn wir im Heiligen Geist getauft sind, sie redeten in Sprachen und sie weissagten. Welche Auswirkungen, welchen Sinn, welchen Nutzen hat das jetzt überhaupt für dich und mich? Ja, jetzt reden wir halt mal in Sprachen, wollen wir auch mal weissagen und naja, happy clappy vielleicht irgendwie, ich fühle mich im Moment ganz gut. Nein, welche Auswirkungen hat das? Erstmal Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus seinen Jüngern, Wenn also dieser Heilige Geist kommen wird an diesem Pfingsttag, an diesem 50., dann werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Erstens, ihr werdet also Kraft, Dynamis. Das griechische Wort Dynamis heißt innewohnende Kraft. Ihr werdet Kraft in euer Innerstes hineinbekommen, die euch führt, die euch leitet. Schau mal alles an, welche Auswirkungen diese in uns wohnende Heilige Geist, diese göttliche Kraft in unserem Leben hat. Das wäre ein Thema für sich. Aber ich will das hier an diesem Pfingsten grob anschneiden. Also ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis, innewohnende Kraft. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Also er sagt, du empfängst diesen Heiligen Geist, damit du dann auch ein kraftvoller Zeuge Jesu Christi in dieser Welt, in deinem Umfeld bist. Der Petrus, der hatte bis Pfingsten, die Hosen voll. Der hatte Angst. Der hat Jesus verleugnet. Sie haben sich in dem Raum eingeschlossen. Auch als Jesus auferstand von den Toten, sie hatten sich im Raum eingeschlossen und Jesus steht auf einmal in diesem Raum hinter den verschlossenen Türen und spricht mit ihnen. Sie hatten voll Angst. Jesus nach außen bekennen, nicht mit Petrus. Aber dann kommt Pfingsten und dann schaut, wie die nächsten Ereignisse sind im Leben von Petrus und den anderen Jüngern. Man bedroht sie, man schlägt sie, man sagt, wir werden euch töten. Ihr dürft in diesem Namen nicht mehr reden. Petrus sagt, ihr könnt es uns nicht mehr verbieten. Niemand kann uns aufhalten, in diesem Namen Jesus zu reden. Wir werden von diesem Jesus reden, selbst wenn ihr uns umbringt. Wir werden das nicht mehr lassen. Merkt ihr, welch eine Kühnheit in das Leben dieser Jünger kam? Die vorher noch verschlossen hinter Räumen waren, auf einmal gehen sie mutig in die Stadt hinaus und Tausende von Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist es, wenn der Heilige Geist kommt. Er verändert Dinge in unserem Leben. Also, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In 1. Samuel 10, Vers 6 wird uns noch eine wunderbare Auswirkung genannt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Da heißt es in Bezug auf Saul, der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Und Saul war zum König gesalbt und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Lies mal in 1. Samuel 10 und dieses ganze Umfeld. Dieser Saul erlebt nach der Berührung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine so starke Veränderung, dass die Menschen um ihn herum sagen, das ist doch jetzt ein anderer Mann, das ist ja nicht mehr derselbe. Lies es mal nach, er ist verändert, total verändert. Und doch blieb diese Veränderung nicht. Er lag ja ewig am Boden und weissagte, prophezeite. Und er war voll unter der Kraft und die Leute haben gesagt, der ist jetzt unter die Prophetenjünger gegangen und Schüler gegangen. Was ist nun mit diesem Saul los? Alle im Umfeld sahen, boah, hier ist eine starke Begegnung mit Gott geschehen, die total verändernden Einfluss auf sein Leben hat. Nur Saul ist dabei nicht geblieben. Kurz danach fällt er in seinen alten Trott, in sein altes Leben zurück, in menschliche Manipulationsgeschehen und er hat Furcht vor den Menschen und er tut dann lieber, was Menschen sagen und nicht, was Gott sagt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wahrscheinlich hat er keine ernste, echte Begegnung mit Gott gehabt. Das ist nicht wahr. Gott sagt, er hat eine echte Begegnung gehabt. Alle Menschen sagten, wir sehen, dass Gott in sein Leben gekommen ist. Aber es zeigt auch, wir können die stärksten Begegnungen mit Gott haben und trotzdem können wir uns von dem wieder absetzen, was wir mal erlebt haben. Trotzdem war diese Begegnung mit Gott total echt, oder? Hallo? Kann mal jemand Amen sagen? Also ich meine jetzt nicht die Kamera, ich meine euch. Okay. Ja, die Begegnung war echt, totale Veränderung. Oder schauen wir doch mal an, zehn Aussätzigen, die hatten Lepra, deren Haut war kaputt. Das musst du dir einmal vorstellen. Und diese Leprakranken, alle 10 kommen zu Jesus, alle 10 werden geheilt. Die Bibel berichtet uns, alle 10 werden geheilt. Stimmt das? Wurden sie geheilt? Hatten sie eine echte Begegnung mit Gott? Ja, sie hatten eine echte. Und trotzdem, 9 verherrlichten Gott nicht, nur eine Person verherrlicht Gott. Du siehst, wir können starke Begegnungen mit Gott haben, die vielleicht momentan auch Einfluss auf unser Leben nehmen, vielleicht sogar ein charakterlicher Veränderungsschub geschieht, aber wir müssen dann dabei bleiben. Alexander hat ja vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass wir die Dinge, die wir von Gott erhalten, die wir empfangen haben, dass wir Verwalter dieser Dinge sein müssen. Manche Leute sagen, wir müssen das pflegen. Pflegen ist eigentlich zu wenig. Die Bibel spricht echt von Verwalten. Verwalte das. Sorge dafür, dass es erhalten bleibt und dass es sich mehrt, was Gott in dir gestartet hat. Beim Saul war es nicht so. Saul kehrt in sein altes Leben zurück. Oder der Demas, der Mitarbeiter von Paulus, der hat mit Paulus zusammen Gemeinde gegründet. Und eines Tages fiel er vom Glauben ab. Hieß das, dass alles, was er vorher mit Gott erlebt hat, nicht echt war? Doch, aber es zeigt uns, dass wir auch vom Glauben weggehen können, wenn wir nicht festhalten. Deshalb sagt ja die Schrift immer, haltet fest, was ich euch gegeben habe. Lass das nicht los, halte fest, was ich dir gegeben habe. Umstände wollen uns das rauben, Probleme, der Feind, der Teufel will es uns rauben. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben, in unser Leben versuchen einzudringen und uns das wegzunehmen, was Gott uns geschenkt hat. Und deshalb ist so wichtig, halte es fest. Lass es nicht los. Saul hielt es nicht fest und er verlor sein Königreich und er endete schlimm. In 1. Korinther 14, Vers 4 wird uns noch gesagt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, ich wünsche mir, dass ihr allen Sprachen redet. Warum? Damit wir auch alle uns erbauen können. Du selber, wenn du in Sprachen betest, erbaust dich selbst. Das ist ja auch, wenn ich heute Morgen bin ich nach Michelstadt gefahren und dann habe ich einfach im Auto den Herrn angebetet und dann fing ich an, in neuen Sprachen ihn einfach anzubeten und den Herrn zu verherrlichen. Und die Gegenwart Gottes war so stark im Auto und es war ein schöner Vorlauf, um in den Gottesdienst auch so hineinzukommen und mit den Geschwistern den Gottesdienst zu feiern. Weißt du, ich merkte, wie ich auferbaut wurde, wie es mich stärkt. Das Wort, das hier ist, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, das ist das Wort Oikodome, das kommt aus dem Oikos-Hausbau und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass in deinem Leben Dinge niedergerissen sind. Es kann sein, dass in deinem Leben Dinge verschütt gegangen sind. Vielleicht hat der Feind oder du selber auch Dinge in deinem Leben zerstört. Vielleicht bist du in deiner Seele schwach oder krank geworden. Aber Paulus sagt, wer in einer Sprache redet, betet, der baut sich auf. Das heißt, das, was in deinem Leben vielleicht gerade am Boden liegt, das wird wieder aufgerichtet, während du in Sprachen redest. Du musst dabei nichts fühlen, denn wir haben eine Garantie von Gott. Gott sagt, wenn du in Sprachen betest, wirst du dabei aufgebaut, du wirst dabei aufgeladen. Ist das nicht herrlich? Wir können einfach in Sprachen beten, es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Weil wenn du die Batterie ans Ladegerät anschließt, da geht es auch nicht um Gefühle, da geht es um Aufladen. Und das ist auch, du betest in Sprachen und Gott lädt dich auf. Während du betest, lädt der Herr dich auf. Das ist so stark. Ich will euch in diesem Zusammenhang auch nochmal lesen, was ich ja schon immer wieder auch mal gelesen habe, dass ja das Sprachenbeten auch heilende Auswirkungen auf unseren Körper hat, auch auf unsere Seele, aber auch auf unseren Körper. Ich lese euch nochmal vor, wir haben ja so einen kleinen Flyer, der heißt die heilende Wirkung des Sprachengebets. Dr. Carl Peterson von der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, ist ein Gehirnspezialist. Er forschte auf dem Gebiet der Beziehung von Sprachengebet, also Zungenrede, und dem menschlichen Gehirn. Er entdeckte erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests fand Dr. Peterson heraus, dass beim Gebet in neuen Sprachen unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Während wir nämlich in Sprachen beten, schüttet unser Gehirn zwei chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Sprachengebet tritt er in Aktion. Ist das nicht herrlich, was Gott alles in uns eingebaut hat? Wir beten in neuen Sprachen und während wir in neuen Sprachen beten, fließt Heilung in unseren Körper. Gesundheit in unseren Körper, fließt auch Heilung in deine Seele. Es ist so wichtig, du hast jetzt Sprachenreden nicht nur, dass du sagst, so, jetzt habe ich's. Und dann setzen wir dich hin so und dann sitzen wir über unseren Sprachenreden wie Onkel Dagobert über seinen Goldberg, ne, über seine Münzen da. Kennt ihr Onkel Dagobert noch? Ja? Diese aus Entenhausen. Ne? Der sitzt dann auf seinem Klumpen Geld da und manche sagen, so, jetzt bin ich geistig getauft. Und dann reden sie da und ja und dann, nein, das ist nicht dafür gedacht, sondern wenn wir in Sprachen beten, da passiert etwas in uns, da ist Kraft in uns, die auch freigesetzt wird, weil der Heilige Geist, der in uns wohnt, setzt das frei. Wenn wir also Jesus in unser Leben aufgenommen haben, getauft worden sind und wir bitten den Heiligen Geist, in unser Leben zu kommen und wir bitten Gott, uns zu erfüllen mit dem Heiligen Geist, dann kommt dieser Heilige Geist als Person tatsächlich hier rein. Er wohnt in unserem Körper. Wir haben das letzte Mal angeschaut, aus dessen Bauch, heißt es ja wörtlich, aus dessen Leib steht bei uns, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war, so sagt es Jesus. Aber Pfingsten kam dieser Heilige Geist und dieser Heilige Geist, er kommt in uns rein und er wohnt in uns. Und er sagt, ich möchte aus dir herausfließen. Ich möchte du, der du ja jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bist, denn die Bibel sagt, eure Körper sind Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt, darf ich deinen Körper, darf ich meinen Tempel instand setzen? Darf ich mich um diesen Tempel kümmern, um dieses Haus? Ich las die Tage, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch kam, aber jemand sagt, auch deine Seele wohnt gerne in einem gesunden Körper. Also fang an, mal Gott zu preisen und zu verherrlichen. Während du in Sprachen betest, wird auch deine Seele wiederhergestellt. Du wirst den Heiligen Geist erleben als den, von dem Jesus spricht, der die zerbrochenen Herzen heilt. Das macht er alles. Hey, wir sind in so einer wirklich herausragenden Position durch den Herrn gestellt. Und ich ermutige dich, rede in neuen Sprachen. Wie heißt es in diesem Flyer, den ich euch las, den wir da haben, sollten wir nicht, um es mit Paulus zu sagen, mehr in Sprachen reden als je zuvor? Und Paulus sagt, es hat alles seine Ordnung. Sprachen reden, beten, das können wir. Dann gibt es das prophetische Sprachenreden mit Auslegung. Und dann gibt es das Sprachen, also im Geist singen, in neuen Sprachen. Paulus sagt, das werde ich tun. Im Griechischen steht ja geschrieben, Apostelgeschichte, es geht da um die Versammlung. Und dann sagt Paulus, wie ist es nun, also ti nun estin, wie soll es nun sein in der Gemeinde? Paulus sagt, bei uns steht geschrieben, ich will beten mit dem Denksinn, ich will beten mit dem Verstand. Der Satz steht aber in der Möglichkeitsform. Paulus sagt, ihr habt im Gottesdienst diese Möglichkeiten. Ich kann beten mit dem Denksinn, also Deutsch, wenn ich jetzt für euch bete, ich sage, Herr, segne meine Geschwister. Ich spreche Frieden aus über sie, Leben aus über sie. Das ist mit dem Verstand. Aber dann, ich kann aber auch beten im Geist. Paulus sagt, die Entscheidung triffst du. Ihr habt diese beiden Möglichkeiten. Und im Geist bete ich und dann Gorabahanda Rabasheri Bahalo Bobo Janana Ekaya Numahana Mashiaka Aborobohal Evai Eperi Mohandasi Nemehamo. Wir beten im Geist und dabei werden wir auferbaut. Und da Paulus sagt, das können wir tun. Und dann sagt er, ich werde singen im Geist. Paulus sagt, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Dann geht er darum, wie in einem Gottesdienst, dass auch in einer gewissen Ordnung alles ablaufen soll. Und am Schluss sagt er noch vom Kapitel, und hindert die Leute nicht im Heiligen Geist, nicht in Sprachen zu reden. Er hindert sie nicht. Lasst sie bitte in Sprachen reden, sagt er. Aber es hat natürlich auch alles seine Ordnung. Wir sollten nicht jetzt unbedingt, du betest dann in Deutsch und sagst, oh Herr, mein Herz ist so schwer und dann bretter ich dich runter. Das wäre lieblos und das wäre nicht schön. So handhaben wir das nicht. So, es ist so wichtig für dich also, dass du das, was Gott dir geschenkt hast, auch diese neue Sprache, dass du in ihr betest. Bete mit ihr zu Hause. Ich weiß, als junger Christ, wenn ich dann in meinem Job war, im Laden, man konnte kaum beten, es war schwierig, ich durfte meine Bibel lesen, wenn keine Kunden da waren, aber zwischendurch habe ich immer meine Chefin geholt. Ich sage, können Sie mal bitte kommen, weil ich hatte dann das Bedürfnis, ich muss mich jetzt aufladen. Dann bin ich in der Firma aufs Klo gegangen und dann habe ich erstmal in Sprachen gebetet und in Sprachen gesungen und dann kam ich wieder geladen zurück in den Laden. Okay? So, weißt du, weil ich glaube, dass es passiert. Und ich erlebe, dass es passiert. Der Heilige Geist ist in uns und er erfüllt uns. Ja, meine lieben Geschwister, ihr, die ihr hier seid, ihr seid ja gläubig. Ihr seid ja speziell auch eingeladen heute Abend zu diesem kleinen Gottesdienst. Aber es sind solche, die mir draußen zuhören. Und ich möchte dich einladen, zu diesem Jesus zu kommen. Ganz einfach, was Petrus sagt, wie kann ich in das Reich Gottes reinkommen? Wie können wir diese Dinge erleben? Tu Buße, also kehr um von deinem Weg ohne Jesus. Kehr um von deinem Weg ohne Jesus, nimm ihn in dein Leben auf und wer ihn aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Und dann kannst du gerne bei uns einen Kurs bestellen oder mitmachen, der Start in ein neues Leben. Wir begleiten dich gerne, helfen dir. Da geht es darum, Glaube an Gott, was ist passiert, was ist von neuem geboren und all diese Dinge. Wir schauen sie uns an, auch Taufe, warum Taufe, wie Taufe, Notwendigkeit. Du kannst das also bei uns bestellen, schick uns einfach eine E-Mail und wir lassen dir dann diesen Start in ein neues Leben Kurs zukommen. Und du kannst, wir werden natürlich auch Taufen anbieten, wir machen das ja meistens draußen irgendwo an einem See oder Teich, darüber können wir dann sprechen. Und dann kannst du einfach Gott bitten, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann wird der Heilige Geist in dein Leben kommen, der Vater wird dich erfüllen und du wirst in neuen Sprachen beten. Mit dem Händeauflegen im Geist, das ist so stark, wir erleben das ja auch hier, oder haben es erlebt, jetzt sind wir ja hier ein paar Wochen, sind wir ja ohne Gottesdienst hier in unseren Räumen gewesen. Aber es sind immer zwischendurch aus anderen Gläubige, aus anderen Gemeinden der Stadt hierher gekommen und haben gesagt, Herbert, ich bin hier heute Abend hergekommen, weil ich möchte im Geist getauft werden und ich möchte in neuen Sprachen Gott anbeten. Bei uns betet das keiner mit uns. Und dann sind die Leute hier gewesen, dann habe ich sie nochmal ihnen das erklärt, belehrt in den also gezeigt, worum geht es eigentlich. Die meisten waren immer vorbereitet, sagen, ich habe mich damit befasst und ich weiß, es gehört mir, aber ich suche nur jemanden, der mit mir betet. Weil irgendwie alleine kriege ich das jetzt so nicht hin. Und dann haben wir hier gebetet, der Heilige Geist kam auf sie und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Vor ein paar Monaten traf ich jemanden auf der Straße, eine Schwester auch einer anderen Gemeinde, sagt, hallo Herbert. Ich sage, hallo. Sagt sie, dich werde ich nie vergessen. Sag ich so, was ist geschehen, was ist passiert? Ja, sagt sie, ich bin doch mal zu euch in die Gemeinde gekommen und ich wollte so gerne im Geist getauft werden. Und da hast du gesagt, kein Problem. Dann hast du mir die Hand aufgelegt, der Heilige Geist kam und ich wurde erfüllt und seitdem preise ich Gott in neuen Sprachen. Ich werde es nie vergessen. Danke, dass man das bei euch so in der Gemeinde erleben kann. Gott ist real und Gott möchte, dass das überall geschieht. Ich finde es schade, dass ja in vielen Gemeinden, auch Pfingstgemeinden, gar nicht mehr mit den Menschen gebetet wird für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das gehört eigentlich zum Standard einer Pfingstgemeinde, sonst sind wir ja keine Pfingstler mehr. Ich lade dich ein, Jesus aufzunehmen. Und ich würde gerne dich einladen zu einem kurzen Gebet. Du kannst mir gerne nachsprechen, wenn du möchtest. Und du musst wissen, der Herr Jesus nimmt das total ernst. Und er wird, da wo du jetzt bist, zu dir in dein Leben kommen. Herr Jesus Christus, ich kehre heute um von einem Leben ohne dich. Ganz bewusst entscheide ich mich, dich heute in mein Leben einzuladen. Von heute an sollst du mein Herr sein. Komm, wohne in mir. Von heute an folge ich dir nach. Danke, dass du jetzt gekommen bist. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Und ich bitte dich, gib mir einen neuen Geist. Und ich möchte auch deinen Heiligen Geist empfangen. Von heute an gehöre ich zu dir. Danke, Jesus, dass du alles für mich getan hast. Amen. Ich bete jetzt auch für die, die krank sind. Auch wenn du hier im Raum bist und du sagst, du hast irgendwo Schmerz oder Krankheit, du sagst vielleicht, dein Herz, deine Seele ist krank, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz oder auf deine kranke Körperstelle. Vielleicht sagst du, bei mir tut es überall weh, Herbert. Das gilt natürlich auch für euch, die außerhalb dieser Räume uns jetzt zuhört oder zuschaut. Wenn du überall Schmerzen hast, leg einfach deine Hand auf deinen Kopf und wir werden zusammen beten. Und der Herr wird dich anrühren. Herr Jesus, ich bete für alle die, die krank sind, denen es nicht gut geht. Dass du jetzt ihnen begegnest als der himmlische Arzt. Herr, heile du jetzt ihre Körper. Heile du ihre Seele, ihre Herzen. Ich danke dir, dass du jetzt dort bist, da, wo Menschen jetzt gerade sind und zu dir sprechen und ihre Hand jetzt auf ihre kranke Stelle gelegt haben. Du bist jetzt da und ich im Namen Jesu setze ich in deinem Leben frei eine Heilung, Wiederherstellung, Gesundheit. Und sollte mir jemand zuhören, der vom Coronavirus infiziert ist, im Namen Jesu gehe ich gegen diesen Virus an und ich sage, stirb ab in Jesu Namen. Du hast keinen Raum in der Person, die jetzt da mir zuhört oder mir zuschaut. Ich spreche Heilung aus über euch, in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du nicht nur der Retter bist, sondern dass du uns auch als heilender Arzt begegnest, auch gerade da, wo jetzt meine Brüder und Schwestern sind und solche, die es gerade geworden sind oder werden wollen. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Gleich nach dieser Predigt gibt es noch die Kontaktdaten und auch die Kontonummer. Es ist wichtig, dass wir auch an den Kosten uns weiter gemeinsam beteiligen und sie miteinander tragen. Die jetzt hier sind, können ihre Kollekte direkt in den bereitgestellten Korb hineinlegen. Oder du kannst auch direkt im Internet über die Kontonummer erfahren und dann dort direkt auf das Konto überweisen. Entscheide also du. Wir freuen uns, mit dir auf dem Weg zu sein. Wir freuen uns, mit dir unserem wunderbaren Jesus nachzufolgen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir sehen uns nächste Woche. Friede sei mit euch. Amen.